neue Stadt. Eine neue Stadt, eine neue Wohnsituation. Und das Erste, was man wohl macht, ist, sich anzuschauen, was sind so meine Primärziele, die ich erreichen muss. Wo sind die? Meine Arbeitsstelle, Apotheke, Schule, Einkaufszentrum, Krankenhaus vielleicht auch, je nachdem. Natürlich Lebensmittelgeschäfte. Und wenn man die so raus hat, dann geht es los. Man überlegt sich, was ist die beste Wegstrecke durch diese Stadt zu den jeweiligen Zielen. Und wer sich da hineinversetzen kann und kennt das, oh ja, was ist die beste, kürzeste Strecke mit den wenigsten Ampeln, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, der befindet sich mitten in unserem Thema Optimierung. Herzlich willkommen beim Optimieren des Lebens. Optimierung zeigt sich auf verschiedenste Art und Weise. Wie komme ich am schnellsten durch die Stadt? Bis hin, wie kann ich gesünder leben? Wie komme ich an einen besseren Fernseher? Alles Optimierungsgedanken. Und an sich ist erstmal Optimierung eine gute Sache. Müssen wir ja mal festhalten. Sie löst meistens bei dem, der etwas optimiert, Freude aus. Ne? Der Papierflieger, der jetzt richtig optimal fliegt. Oder ein Experiment, das gelingt. Wir reden sogar vom Flow, wenn ich in eine optimale Arbeitshaltung hineinkomme. Ja, und was wäre ohne Optimierung? Man muss sich das mal vorstellen. Wir hätten nicht Autos, wie wir sie jetzt haben. Diese Sicherheit, die wir in Autos haben, wir hätten viel mehr lebensgefährliche Unfälle. Wir hätten kein so gutes Gesundheitssystem und Krankenhausversorgung. Selbstoptimierung heißt nun Verbesserung im eigenen Leben, nicht generelle Verbesserung. Gesünder ernähren, im Hobby, in der Arbeit, mehr Leistung rausholen, mehr Erfolg haben, mehr Freunde und Anerkennung, mehr Freizeit, je nachdem, worum es so geht. Und auch hier ist die Sache erstmal eine gute Sache, muss man mal festhalten. Auch sie löst Freude, Zufriedenheit aus. Und es hat das auch mit Verantwortung zu tun. Wer der Selbstoptimierung folgt, muss man einfach mal sagen, versucht, Sachen zu verbessern in seinem Leben, in seinen Beziehungen. Er wirkt sozusagen der Entropie, dem Verfall des eigenen Lebens entgegen. Man lässt es nicht so einfach dahin verloddern. In unserem Predigttitel, also Thementitel sozusagen, haben wir gleich drei Selbstoptimierungsstrategien reingesteckt. Gleichzeitig, ja, das versuchen wir, um Sachen optimal in unserem Leben zu gestalten, möglichst viele Sachen gleichzeitig erledigen. Das ist einmal zeitlich. Na, ich versuche natürlich zu telefonieren und nebenbei Staub zu saugen, obwohl das schon schwieriger, vielleicht Brot zu schneiden oder was auch immer. Dann auf der anderen Seite örtlich gleichzeitig. Na, ich versuche mit verschiedensten Leuten über den ganzen Erdball verteilt Kontakt zu halten. Überall mitzuwirken, so gut es geht. Schneller. Wir merken, dass unser Leben geprägt ist von einer Informationsflut. Das Wissen wächst gigantisch. Die Veränderungen im Leben eines Menschen sind viel schneller, diese Veränderungsfolgen, und bei uns in der Gesellschaft, als es noch vor 100 Jahren waren. Wir müssen uns ständig auf neue Sachen einstellen. Wenn ich meine Mom denke, ne, wie sie sich hineindenkt in eine Welt von Tablets und Computern, hätte sie nie dran gedacht. Und das wird bei uns noch krasser sein und bei unseren Kindern noch mal krasser. Also wir werden immer schneller uns auf Veränderungen einstellen müssen. Viele To-Dos, viele Beziehungen. Wir können mit viel mehr Leuten Kontakt halten, als es noch vor 100 Jahren der Fall war. Und das heißt, erste Reaktion, oh, ich muss mein Tempo erhöhen. Ich muss schneller werden. Ich muss mehr schaffen. Das Lebenstempo nimmt zu und ich muss zusehen, dass ich nicht abgehängt werde. Und dann gibt es noch einen dritten Weg, effizienter. Effizienz heißt eigentlich so viel wie mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel rausholen. Das ist effizient. Und das kennen wir irgendwoher. Ne? Vom Einkaufen bis hin zu Filmen, ich weiß nicht, ja, möglichst die besten Sachen finden, mit wenig Aufwand. Ach, sämtlichen Bereichen, ihr kennt das Lebensgefühl oder sie kennen das. Drei Sachen möchte ich mit dem Thema durchgehen, wenn ich bei Selbstoptimierung denke. Zum Ersten eine Beobachtung, die vielleicht jeder macht, ich bin mir sicher, jeder macht, der nach Optimierung und Selbstoptimierung strebt. Eine Beobachtung, die Gefahr, die damit verbunden ist, Selbstoptimierung, und einer heilsamen Entdeckung. Schauen wir uns zuerst die Beobachtung an. Die generelle Erfahrung, die jeder kennt, ist, es geht oft nicht so schnell, wie ich will. Und selbst meine Schnelligkeit hat eine Grenze. Auch die Effizienz. Ich muss irgendwann was reinzahlen und ich kann nie das Maximum rausholen, egal wo ich bin. Die Erfahrung von Grenzen. Wir sind räumlich begrenzt. Auch wenn wir viel weiter reisen können und schneller reisen können, aber wir können uns nicht an zwei verschiedenen Orten räumlich, körperlich aufhalten. Hat noch keiner geschafft. Wir sind zeitlich begrenzt. Egal wie fit jeder ist oder unfit, jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Jeder von uns lebt eine gewisse Zeitspanne. Und die ist von, sage ich mal, von weit betrachtet relativ identisch. Ob sie nun 70 Jahre sind oder bei manchen 100, fällt bei 1000 Jahre betrachtet nicht mehr so ins Maß. Jeder spielt eigentlich da mit denselben Regeln und hat dieselben Begrenzungen. Und mit dem Thema gleichzeitig können wir uns das nochmal genauer betrachten. Da geht es ja um die schöne Frage des Multitaskings. Sind wir denn wirklich multitaskingfähige Wesen? Beziehungsweise sind die Frauen es und die Männer nicht? Ne? Das ist ja eigentlich das, was uns da immer beschäftigt. Nun, gucken wir die Hirnforschung an, dann wissen wir, das Hirn kann viele Sachen gleichzeitig. Durchaus. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Ne? Dann würde ich ein Schokoladeneis genießen und dem zum Moment nicht mehr zuhören können. Ne? Weil das Gehirn sich auf die eine Sache konzentriert. Meine Frau würde sagen, vielleicht ist das auch manchmal so. Aber okay, aber im Prinzip kann das Gehirn das. Weiter zuhören, ja, sogar riechen, schmecken, alles das gleichzeitig. Super Sache. Doch manche Sachen kann das Hirn anscheinend nicht. Und das hat was mit den Verbindungen in den Gehirnarealen anscheinend zu tun. Gehen wir nicht tiefer ein, aber nämlich, es geht um die Sache, wenn ich einer Sache mehr Aufmerksamkeit schenken muss. Wenn es um besondere Entscheidungsmomente geht. Wenn meine Frau mich zum Beispiel fragt, hey Johannes, was haben wir eigentlich am Sonntagnachmittag vor? Sind wir da verplant? Können wir mit dem und dem was unternehmen? Dann fordert sie meine volle Aufmerksamkeit. Dann kann ich nicht währenddessen noch an dieser Predigt, die ich jetzt gerade halte, schreiben. Geht nicht. Ich kann es versuchen, aber was eigentlich mein Hirn dann macht, ist kurz hin und her schalten. Es geht nur ein Nacheinander. Professor Dr. Thorsten Schubert aus der Humboldt-Universität Berlin sagt, mich der einen Sache zuzuwenden heißt, die andere zu unterbrechen. Es geht nicht gleichzeitig. Deshalb nebenbei, wenn du versuchst, mit deinem Handy jemand anderen zu kontaktieren, während du in einem Gespräch bist, du bist nur bei einer Person. Ja, es geht nicht gleichzeitig. Und jetzt die Frage, oder andere Sache, die er dann herausgefunden hat, und das fand ich total spannend, die Zitat noch von ihm, dem Herrn Schubert, überlappen sich nun Entscheidungsprozesse, verlängert sich die Bearbeitungszeit oder die Fehlerquote steigt. Das ist doch mal spannend. Wir versuchen also oft, ganz viel gleichzeitig zu machen, und was eigentlich bei rauskommt, sagt, es dauert am letzten Endlich länger, beziehungsweise wir machen mehr Fehler. Selbstoptimierung hat ihre Grenzen. Wir halten fest, vieles ist gar nicht umsetzbar für uns. Wir kommen an unsere Grenzen. Oder es hat sogar eine negative Kehrseite, wenn wir immer mehr danach streben. Manches ist aber auch einfach viel zu viel für uns, was da an Anregungen kommt. Und was dahinter steckt, ist die wichtige Beobachtung. Ich bin ein begrenztes Wesen. Nun, was machen wir mit dieser Beobachtung? Und da kommen wir zur Gefahr. Das Entscheidende ist nämlich, sieht gut aus, ne? Das Entscheidende ist, wie gehe ich jetzt mit dieser Beobachtung um? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und die Gefahr besteht im Prinzip, aus dieser Beobachtung falsche Schlüsse zu ziehen. Die erste Möglichkeit ist, ich streng mich mehr an, ich motiviere, ich pumpe mehr rein. Im Prinzip ist es so, als ob ich diesen Menschen, dieses begrenzte Wesen, aufpimpe. Ich ignoriere diese Grenzen oder versuche sie zu umgehen. Und was im Sport der Doping ist, das ist dann im normalen Leben Kaffee, Koffein generell, bis hin zu Serotonin oder dann später sogar Kokain, was auch immer. Wir pumpen uns mit Energy-Drinks voll, damit wir sagen, ich muss noch weitergehen. Grenzen werden ignoriert, Schmerzmittel geschluckt. Ich gehe einfach über meine Grenzen hinaus. Ich pimpe den Menschen auf. Wer das kennt, merkt, ich werde nicht unbegrenzt über meine Grenzen gehen können. Irgendwann schlägt der Körper zurück. Der Körper, unsere Psyche, beides lassen sich nicht betrügen auf dieser Ebene. Aggressivität, ich werde aggressiv werden, ich werde frustriert werden. Das ist vielleicht noch das Harmloseste. Der Körper wird mit Schmerzen reagieren, mit Spannungen, Verspannungen. Abhängigkeiten entstehen, Burnout, Herzinfarkt. Nur ein paar Szenarien zu nennen. Denn der Körper lässt sich nicht betrügen. Zweiter. Das ist sozusagen die eine Variante der Falschinterpretation. Die zweite Variante, mit dieser Beobachtung, Begrenzung umzugehen, ist zu sagen, dann tauschen wir doch einfach das begrenzte Objekt aus. Wir ersetzen es. Ne? Wenn der Mensch so begrenzt ist, dann lassen wir wen anders ran. Den Computer. Dann sind wir beim Thema vom letzten anders. Künstliche Intelligenz. Herzliche Einladung, da reinzuschauen. Deswegen gar nicht mehr an dieser Stelle. Aber es ist die Frage, ob das das Richtige ist. Was hinter beiden Wegen steckt, und jetzt kommt's, ist, dass die Selbstoptimierung zum Eigenzweck wird. Sie ist nicht mehr Mittel, Weg zum Ziel. Sie ist das Ziel selber. Und sie verkennt nämlich dabei, dass in der Beobachtung der Grenze eine Riesenchance liegt. Hier ist diese Grenze eine Gefahr. Sie muss überwunden werden, beseitigt werden. Aber die Grenze will eigentlich eine Botschaft senden. Und die verkennt man, wenn man hier zu schnell weitermacht. Um es mal mit den Worten von Peter Drucker, oder weiß ich, Peter Drucker, eigentlich ist er Österreicher, glaube ich, gewesen, dann nur in die Staaten gegangen, um es mit seinen Worten zu sagen, er hat eine wunderschöne Formulierung, ich sage sie jetzt auf Deutsch, gefunden, um Effektivität und Effizienz zu unterscheiden. Ne, wir hatten vorhin schneller, gleichzeitig effizienter. Interessant, wir haben über Effizienz geredet, nicht über Effektivität. Denn, so sagt er, Effizienz heißt es, die Dinge richtig tun. Effektivität hieße, die richtigen Dinge tun. Ja, es geht darum, habe ich das Ziel erreicht? Unabhängig vom Weg, habe ich das Ziel erreicht. Bei Effizienz geht es, habe ich das möglichst die Kosten minimiert und im Verhältnis dazu möglichst viel rausgeholt. In dieser Sprache zu bleiben und Selbstoptimierung. Selbstoptimierung heißt es, die Dinge richtig zu tun. Und in unserer Jagd nach Selbstoptimierung oder Optimierung allgemein in unserer Gesellschaft kommt es mir oft so vor, in meinem Leben und dem, was ich beobachte, dass wir versuchen, immer besser darin zu werden, Dinge richtig zu tun. Schneller, bessere Bewegungsabläufe, Fehler vermeiden. Und wir sind so getuned da drin und so in diesem Hamsterrad, dass wir gar nicht mehr zu überlegen kommen, aber für was? Was sind die richtigen Dinge? Und so mancher, der in seiner Arbeit da mittendrin ist, kennt das vielleicht. Ich werde gejagt, es wird Druck aufgebaut. Wir versuchen mit Change Management irgendwie unsere Firma und so noch mehr aufzupimpen und Sachen werden umstrukturiert und man fragt sich, für was eigentlich? Und es ist die Frage, für was eigentlich? Für was lasse ich eigentlich den Druck aufhalten? Für was gehe ich eigentlich mein Geld verdienen? Warum eigentlich in einer höheren Position und mehr Geld nachstreben? Für was und wen arbeitest du? Was kommt eigentlich bei raus? Wer gewinnt eigentlich am Ende? Was ist das Richtige? Und am Ende sieht man sich, dass ich einer Messlatte vielleicht hinterher renne und etwas versuche zu optimieren, aber ein Leben lebe, das ich gar nicht leben wollte. Wie bin ich da hingekommen? Für Menschen, die mir gar nicht gefallen. In Beziehungen stecken, die mich eigentlich einengen. Oder was auch immer. Was ist eigentlich das große Ganze? Und da kommen wir wieder zur Grenze. Grenze ernst nehmen, heißt, sie kann mir eigentlich eine gute Frage stellen, nämlich, was ist eigentlich das Entscheidende? Was ist das Entscheidende? Grenzen zwingen uns, innezuhalten, Stopp zu machen, unterbrechen dieses Hamsterrad, dieses Gerenne und sagen, worum geht's hier? Worum geht's dir? Und da sind wir mitten bei deiner, in der heilsamen Entdeckung. Zu erkennen, dass die Grenze mich etwas lehren will und nicht übergangen werden muss, ist schon die erste heilsame Entdeckung. Aber das Große ist noch, da bin ich auf einen Bibeltext gestoßen, das ich gerne mit Ihnen, mit euch teilen will. Mitten bei seiner Rede auf dem Areopag unter den Griechen, das erste Mal in Athen, kommt der gute Paulus an ganz clevere Leute und redet Folgendes. Eigentlich geht es um was anderes. Ne? Er redet auch über die Auferstehung von Jesus. Die machen sich drüber lustig. Aber in einem Beisatz lässt er das fallen. Das hat mich getroffen in Bezug auf dieses Thema. Da sagt er, und Gott hat festgesetzt, wie lange die Menschen bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Wie lange bestehen? Zeitliche Begrenzung. Räumliche Begrenzung, wo sie wohnen sollen. Er hat sie also als begrenzte Menschen geschaffen, damit sie Gott suchen sollen. Damit sie Gott suchen sollen. Ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Das ist doch mal eine krasse Ansage. Das Eigentliche, so sagt Paulus hier an dieser Stelle, ist Gott. Die Chance der Grenze ist, sich aufzumachen und ihn zu suchen. Und wer sich darauf einlässt, macht eine wunderbare Entdeckung. Nicht nur, Begrenzung ist gar nicht so schlimm, sondern er ist nicht fern von einem jeden. Er ist hier, genau in diesem Moment. Und in diesem Moment mit ihm habe ich alles, was ich brauche. Alles, wonach sich mein Herz sehnt. Und keine Selbstoptimierung dieser Welt wird mir das geben. Hier mit ihm findet mein Herz zur Ruhe und hat Frieden. Drei kurze praktische Tipps, vielleicht noch zu schneller und gleichzeitig und Effizienz. Am Schluss. Gegen die, ich nenne sie mal Geschwindigkeits-Schnelligkeitsfalle, hilft es, Unterbrechungen und Begrenzungen im Alltag erstens anzunehmen, willkommen zu heißen. Das heißt, von der langen Schlange an der Kasse bis zum störenden Anruf, Reifenpanne bis hin zum Krankenhausaufenthalt, es sind Chancen. Es sind Momente, die uns innehalten lassen, die uns aus unserem Hamsterrad rausreißen. Wir erfahren sie als Begrenzungen und es tut weh. Aber eigentlich ist eine Chance, wie es hier der Paulus sagt, uns auf die Suche nach dem Eigentlichen, nach dem Eigentlichen zu begeben. Er ist hier. Und das ist alles, was ich brauche. Also das als Chancen wahrnehmen. Ich musste schmunzeln, als ich diese Predigt vorhin durchging für mich, rief mein Bruder an. Und es klingelte das Telefon. Ich dachte, jetzt doch nicht. Und was er wollte war, hey, ich wollte dich nur daran erinnern, dass du Gebetsanliegen reinschreibst in unsere Familiengebetssache. Ja, und das hat er mich schon am Sonntag gefragt. Und ich wollte gerade sagen, ich habe nicht so viel Zeit gehabt, ich muss hier mich auf diese Predigt vorbereiten. Dachte ich mal, willkommen im Hamsterrad, Herr Pfarrer. Ja, es kann ja wohl nicht sein, dass er vergisst, Gebetsanliegen mit seiner Familie zu teilen, weil er in seinem Hamsterrad drin schickt und nachjagt. Und in dem Moment, lass dich unterbrechen. An das Wesentliche erinnern. Unterbrechungen, Begrenzungen können uns manchmal zu dem Eigentlichen führen. Also, Unterbrechungen, Grenzen willkommen heißen. Zweite Sache, Unterbrechungen planen. Das ist gegen die Effizienzfalle. Wie gesagt, immer schneller verhindert manchmal die Effizienz. Deswegen Sport einzuplanen, klar, das heißt körperlich ist wichtig, aber auch, und da muss ich dann denken, auch geistliche Ebenen. Ich gedacht, wie oft in der Bibel plant Gott Unterbrechungen ein? Manchmal ist es ja fast lästig, im Alten Testament zu lesen, Entschuldigung, die Übertreibung, aber wenn über Feste geredet wird, über bestimmte Tage, die man einhalten muss, es sind Unterbrechungen. Ja, das Gebot einmal in der Woche, einen Tag unterbrechen im Rhythmus. Pause. Ein Tag für, was ist eigentlich das Wichtige? Wir lesen von einem Mann, der dreimal täglich betete, als Gefangener in einem fremden Land, als Ausländer. Und er wurde einer der wichtigsten Berater des babylonischen Königs, den er hat wegnehmen lassen aus seinem Land. Er hat dreimal den Tag unterbrochen. Es muss irgendwie einen Zusammenhang geben. Dann gibt es drei große jüdische Feste, die das Jahr unterbrochen haben. Und ich muss daran denken, Weihnachten, Ostern, vielleicht nicht nur traditionelle Routine, irgendwelche Geschichten, die dahinter stecken, sondern zutiefste Weisheit für den Menschen, Anker der Seele, damit unser ständiger Trab unterbrochen wird, uns auf das Wesentliche auszurichten. Und viele machen das. Weihnachten, dass sie wenigstens dann denken, was ist eigentlich das Entscheidende? Familie, Beziehungen. Aber Gott will sogar, was ist das eigentlich das Entscheidende? Nämlich, dass ich dich suche. Martin Luther hätte es gesagt oder hat es gesagt mit Worten, heute habe ich viel zu tun, heute muss ich viel beten. Lohnt sich mal darüber nachzudenken und zu meditieren. Unterbrechungen planen. Am Ende bin ich effektiver. Am Ende habe ich effektiver gelebt und gearbeitet. Und die letzte Sache gegen die Gleichzeitigkeitsfalle, die bringe ich von Richard Foster mit. Und ein Zitat von ihm. Richard Foster ist, hat viel geschrieben über das Thema die Übung der Vereinfachung. Einfachheit oder wie man früher im positiven Sinn sagte, Einfalt bedeutet Freiheit. Zwiespältigkeit bedeutet Abhängigkeit. Eigentlich redet er da über Besitz. Aber man kann es auch auf Aufgaben und Verantwortlichkeiten beziehen. Und oft bringt Besitz ja Verantwortlichkeit mit sich, muss man ja sagen. Wir denken nochmal, Multitasking-Fähigkeit, Überlappen von Prozessen verlängert die Bearbeitungszeit und macht Fehler. Fehlerquotient steigt. Was ist, wenn das fürs Leben gilt? Ein Leben, wo die Fehlerquotiente steigen, ich mich mehr vertue. Und dagegen spricht der: Vereinfache dein Leben. Was heißt vereinfachen? Versuch nicht auf so vielen Sachen zu springen. Lass los, was nicht nötig ist. Warum mehr Geld verdienen müssen? Ich will mir mal progressiv diese Frage stellen. Warum eine Gehaltserhöhung nachjagen und somit im Hamsterrad bleiben? Warum das Hobby noch exzessiver betreiben? Warum dem Handy nicht mal eine Pause gönnen? Lass los, was dich festhält. Das ist vereinfachen. Leb doch nur mit dem, was nötig ist, um auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist nämlich der zweite Aspekt der Vereinfachung. Auf das Wesentliche konzentrieren. Einfalt ist das alte Wort. Einfalt. Ne? Wenn ich ein Blatt einmal falte, dann habe ich eine gerade Linie. Ich habe eine Ausrichtung. Einfältig. Wenn ich es mehrmals halte. Und so sieht unser Leben dann nämlich aus, dann ist es manchmal schwierig, die Richtung zu erkennen. Also, und er sagt, Vereinfachung, Einfältigkeit gibt mir Geradlinigkeit, hilft mich auf das Wesentliche zu orientieren. Und das führt uns wieder zum zweiten Punkt, ne? Pausen einplanen, um uns auf das Eigentliche, auf den Eigentlichen zu besinnen. Richard Foster selber sagt und erinnert an den Bibelvers, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Oder der Bibeltext, den wir vorhin hatten, damit sie ihn suchen und finden und fühlen und merken. Fürwahr, er ist nicht fern von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Und das reicht, um auszusteigen aus dem Hamsterrad. Wer nicht betet, bleibt nicht, könnte man progressiv sagen. Wer aber betet, steigt aus dem Hamsterrad und hat die Chance dieser heilsamen Entdeckung. Denn dieser eine genügt. In diesem Sinne, Amen.